Tja, also wie gesagt, die Kinder sind im Kindergottesdienst gerade bei Saul. Die haben miteinander das letzte Mal gehört, wie Saul zum König über Israel auserwählt wurde. Vorne links der Samuel und hinten ein paar von den Israeliten, die sich freuen, dass sie jetzt endlich auch einen König haben, so wie alle Völker umher. Gott hat getan, was sie haben wollten und hat ihnen einen König gegeben nach ihrem Herzen. An dem Saul war was ganz Besonderes. Da frage ich jetzt mal die Kinder vom Kindergottesdienst. Vielleicht weiß es ja von den Erwachsenen einer nicht, damit es der heute Morgen auch erfährt. Was war denn an dem Saul ganz besonders? Na? Bianca, weißt du's? Sarah? Auch nicht? Jasmin? Auch nicht. Erinnert ihr euch nicht mehr? Na? Wenn ich so mache? Richtig. Der Saul war, so steht es in der Bibel, eines Hauptes länger als alle anderen. Wörtlich heißt sogar, da war er größer als alles Volk von seiner Schulter an aufwärts. Also die anderen, die gingen ihm im Schnitt gerade mal so knapp bis hierher. Und zack, das kam beim Saul noch dazu, darüber hinaus. Saul war also groß, Saul war beeindruckend. Genauso wie das Volk sich einen Mann als König gewünscht hatte, einen Mann, zu dem man hinaufsehen konnte, einen Mann, auf den man stolz sein konnte, so richtig ein König nach dem Herzen des Volks. So ist der Mensch, wir haben es gehört mit den beiden Dosen, er lässt sich gern vom Äußeren beeindrucken. Wenn einer begabt ist, wenn einer redegewandt ist, wenn einer von seiner Persönlichkeit sympathisch und gewinnend ist, dann fliegen ihm die Herzen und auch die Achtung und die Begeisterung der Menschen zu. Es muss nicht alles falsch sein, aber es ist alles nicht das Wesentliche. Darum geht's heute. Das Wesentliche ist, dass das Herz eines Menschen auf den Herrn gerichtet ist. Das ist auch das Thema der Predigt, das Herz auf Jesus richten. Saul war nicht schlecht. Eigentlich hatte er gar nicht König werden wollen. Was hat er denn gemacht, als der Samuel ihn salben wollte? Na, die Birgit, die hört auch mit zu und weiß jetzt, ob ihr letztes Mal zugehört habt oder nicht. Stimmt gar nicht, ich säße gar nicht, die hat sich auch schon vom Acker gemacht. Na, was hat der Saul gemacht, als man ihn zum König salben wollte? Momar, Jasmin. Der hat sich versteckt, genau. Warum hat er sich versteckt? Genau. Er wusste, dass das Königamt mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und da war sich nicht sicher, ob er dieser großen Verantwortung gewachsen war. Er hat sein Amt, seine Berufung also durchaus ernst genommen. Und er wurde dann auch ein ganz ordentlicher König. Als erster hat er ein Heer gemustert von 330.000 Soldaten, um sein Volk gegen die Feinde ringsum zu schützen. Und kaum war Saul König geworden, da hat er auch schon ein großes Heer der Ammoniter vernichtend geschlagen und so großes Unheil von seinem Volk Israel abgewandt. Saul war durchaus ein tüchtiger Mann. Aber das Herz des Saul war nicht ganz und gar auf den Herrn gerichtet. Über lange Zeit merkt man das oft gar nicht. Erst wenn es in die Krise geht, erst wenn es im Leben richtig spannend wird, dann merkt man, woran das Herz eines Menschen hängt, auf wen er seine Hoffnung setzt, wenn es richtig drauf ankommt. Und in zwei solche Situationen, wo man es merkt, hat Gott den Saul hineingeführt und in beiden Situationen hat Saul versagt. Er hat nicht auf den Herrn vertraut und hat dem Herrn nicht gehorcht. Saul war gerade mal 2 Jahre König über Israel, da nahte schon die nächste große Gefahr. Die Philister hatten ein riesiges Heer zusammengestellt. Sie kamen mit 3000 Kampfwagen, habt ihr vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen, ein paar Pferde vorne dran, die Kämpfer und die Bogenschützen und Speerwerfer hinten drauf. Und für jeden Kampfwagen hatten sie sogar 2 Pferdegespanne mitgebracht. Wenn der erste Gespann müde wurde, konnten sie umgeschirren, dann kamen frische Pferde vorne ran und dann konnten sie frisch und munter weiterkämpfen. Und eine unzählige Schar an Fußsoldaten, sagt die Bibel, wie Sand am Meer. Und so sind sie in Israel eingefallen und die Menschen bekamen riesige Angst. Die Israeliten versteckten sich in den Höhlen und in den Dornsträuchern, in den Felsen, in jedem Loch, das man sich nur denken kann, das irgendwie eine Aussicht auf ein Versteck geboten hat. Und viele sind sogar geflohen, quer durch ganz Israel durch, über den Jordan hinüber in die benachbarten Länder auf der anderen Seite. So groß war ihre Angst vor den Philistern. Der Saul sammelte so schnell wie möglich sein Heer und zog den Philistern entgegen. Dann wartete er auf Samuel. Vor jedem Kampf kam Samuel, um vor Gott ein Opfer zu bringen und die Hilfe Gottes für diesen Kampf zu erbitten. Saul wartete 7 Tage. Bis dahin hatte Samuel gesagt, dass er da sein will. Aber Samuel kam nicht. Der 7. Tag verging, Samuel war nicht da. Die Soldaten wurden unruhig, die Angst vor den Philistern wurde jeden Tag größer. Die ersten ergriffen schon das Hasenpanier und machten sich klammheimlich vom Acker. Sauls Heer fing an, auseinanderzulaufen. Da sagte sich Saul, noch länger kann ich nicht warten, sonst sind mir am Ende alle meine Soldaten davongelaufen. Mit wem soll ich dann noch kämpfen und das riesige Heer der Philister aufhalten? Ich muss selber opfern, ohne den Samuel. Hilft alles nichts. Hätte er aber nicht tun dürfen. Saul war kein Priester und opfern durfte nur die von Gott auserwählten Priester. Saul wusste das ganz genau, aber trotzdem hat er es getan. Kaum war Saul mit seinem eigenmächtigen Opfer fertig. Was wird da passiert sein? Schon stand der Samuel da. Seht ihr noch den Opferaltar in der Mitte, auf dem der Saul sein Opfer gebracht hat? Samuel war sehr traurig. Er sagte, Saul, was hast du getan? Du hast das Gebot Gottes nicht gehalten. Gott hätte dich und deine Nachkommen für ewige Zeiten König über Israel sein lassen, wenn du ihm doch nur vertraut und gehorcht hättest. Aber weil du nicht vertraut und nicht gehorcht hast, hat Gott einen anderen zum König erwählt. Einen Mann nach seinem Herzen. Einigen ist vielleicht schon vorhin aufgefallen, ganz am Anfang der Predigt, dass ich mehrfach betont habe, der Saul war ein König nach dem Herzen des Volks, aber nicht nach dem Herzen Gottes. Und jetzt wollte sich Gott einen König erwählen nach seinem Herzen. Saul sagte, aber du bist so lange nicht gekommen, was hätte ich tun sollen? Meine Soldaten sind doch schon davon gelaufen. Mir blieb doch gar nichts anderes übrig. Und so hat sich Saul gerechtfertigt in seiner Sünde, aber hat keine Buße getan. Hat seine Sünde nicht wirklich eingesehen und bereut und vor Gott bekannt. Die 2. Situation folgte. Israel hatte noch einen anderen mächtigen Feind, die Amalekiter. Als Israel aus Ägypten gezogen war, da seht ihr das auf dem Bild. Oben betet Mose, unten kämpft Josua gegen die Amalekiter. Da hatte sich das Volk der Amalekiter den Israeliten in den Weg gestellt. Die Israeliten hatten sie mit der Hilfe Gottes besiegt. Aber Gott hat gesagt, weil die Amalekiter so böse waren, sollen sie eines Tages vernichtet werden. Das war mehr als 400 Jahre her. Aber Gott vergisst nicht, was er gesagt hat. Nun war die Zeit gekommen. Samuel kam zu Saul und brachte ihm den Auftrag Gottes, die Amalekiter zu vernichten. Völlig. Es klingt für uns sehr hart, aber man muss wissen, die Amalekiter stehen in der Bibel auch als Symbol für die Sünde. Und Gott will mit der völligen Vernichtung der Amalekiter deutlich machen, die Sünde mit ihren bösen, zerstörenden Taten soll auf der Erde Gottes keinen Platz haben. Und deshalb sollten Saul und seine Soldaten auch ausdrücklich alle Tiere der Amalekiter übrig bleiben. Nichts und niemand von den Amalekitern sollte am Leben bleiben, von diesem sündigen Volk. Saul gehorchte. Er sammelte sein großes Heer und mit einem riesigen Heer zog er los. Er besiegte die Amalekiter und führte Gottes Auftrag aus. Fast. Den König der Amalekiter und die besten Schafe und Rinder ließ Saul am Leben. Nach der Schlacht kam Samuel zu Saul und sagte Saul, Samuel kam, Saul sagte, Samuel, Befehl ausgeführt, alles gemacht, wie es der Herr gesagt hat. Samuel stellte sich dumm und sagte, was höre ich da für ein Blöken der Schafe und für ein Brüllen der Rinder irgendwie von weit her? Samuel wusste von Gott schon längst, was geschehen war, dass Saul wieder nicht gehorcht hatte. Und Saul sagte, die besten Tiere haben wir übrig gelassen, um sie Gott zu opfern. Es war sicher nur eine faule Ausrede. Aber selbst wenn, dann wäre es trotzdem nicht richtig gewesen. Samuel sagte ihm das auch, lieber Saul, Gott gehorchen ist besser als viele Opfer. Und weil du Gott wieder nicht gehorcht hast, deshalb hat Gott dich endgültig verworfen, dass du nicht mehr König bleiben sollst. Saul sagt, ich habe gesündigt, ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Hört da mal auch genau hin an das, was der Saul sagt. Ich habe gesündigt, ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. War das eine echte Sündenerkenntnis beim Saul? Weil die Erwachsenen, die wissen das, die erinnern sich zurück in der Bibel ganz an den Anfang, als Adam und Eva gesündigt haben. Hat der Adam gesagt, das Weib, das du mir gegeben hast, die war schuld. Und der Saul sagt, das Volk, über das ich herrschen soll, das war schuld, vor denen habe ich mich gefürchtet. Immer sind die anderen schuld. Aber Saul war von Gott zum König über das Volk eingesetzt, damit er tut nicht, was das Volk will, sondern was Gott ihm gesagt hat. Sauls Ausrede war keine echte Buße. Deshalb drehte sich Samuel traurig um und ging weg. Saul wollte ihn festhalten, er griff nach ihm, packte ihn fest am Obergewand. Samuel ging weiter, der Saul hielt fest, was passierte? Ein Zipfel vom Obergewand des Samuel riss ab, hielt der Saul in den Händen. Dreht sich der Samuel nochmal um und sagt ihm, siehst du Saul, so wie du diesen Zipfel von meinem Gewand gerissen hast, so wird Gott das Königreich von dir reißen und von deinen Nachkommen. Hat's schon getan. Und dann ging Samuel weg und Saul sah ihn nie wieder. Gott hatte sich von Saul abgewandt, weil Saul seine Sünde nicht wirklich bereut hat. Eine Frage. Hätte Saul jetzt zum zweiten Mal wenigstens hier seine Sünde erkannt und bereut, was meint er, hätte Gott ihm wohl noch mal eine Chance gegeben? Stell die Frage nochmal. Hätte Saul jetzt seine Sünde erkannt und wirklich von Herzen bereut, hätte Gott ihm noch mal eine Chance gegeben? Was denkt er? Bruder Renz glaubt schon. Sarah, glaubt's auch? Ich glaub's auch, ja. Ja, gell? Gott ist so barmherzig und gnädig und er will nicht, dass der Sünder verloren geht und in eigenen Wegen umkommt. Es gibt übrigens Beispiele und ihr werdet später im Kindergottesdienst hören vom nächsten König. Der war auch ein Sünder. Der hat nicht weniger gesündigt und er hat auch nicht weniger schlimm gesündigt als der Saul. Aber er hat Buße getan. Als Gott ihm seine Sünde vorgehalten hat, hat er gesagt, Herr, vergib mir. Es war wirklich nicht recht, was ich getan habe. Und da war eine echte Buße von ganzem Herzen. Und dem hat Gott das Königreich bestätigt für ewig. Aus seiner Nachkommen ist Jesus gekommen. Der ewige Herr über Himmel und Erde. Wir sehen es übrigens auch daran, dass es nach dem ersten Mal, als Saul ihm sagt, du hast nicht gehorcht, Gott hat dich verworfen, kriegt Saul aber nochmal einen neuen Auftrag. Ich denke, wenn Gott den Saul schon absolut endgültig verworfen hätte, hätte er ihm keinen neuen Auftrag mehr gegeben. Aber er hat ihm die Chance gegeben, zu zeigen, ob er was begriffen hat. Aber Saul hat nicht wirklich was begriffen. Es gilt auch für uns. Wir alle sind Sünder. Jeder Einzelne, der da hier sitzt und auch ich, der ich da vorne stehe. Wir alle tun immer wieder Dinge, die vor Gott nicht recht sind. Und trotzdem hat Gott uns lieb. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Sünde erkennen, dass wir sie wirklich von Herzen bereuen und dass wir Gott um Vergebung bitten. Nicht nur so oberflächlich dahingeredet wie beim Saul, sondern von Herzen. Sonst nimmt Gott seinen Segen von uns oder auch von unserer Gemeinde. Das muss nicht gleich sein. Die Folgen kann man vielleicht lange nicht sehen. Saul war noch 15 Jahre König, nachdem er von Gott verworfen wurde. Die Amalekiter haben noch 400 Jahre weiter gesündigt, nach Gott ihnen gesagt hat, ihr werdet bestraft werden. 400 Jahre hat Gott noch Geduld gehabt. Aber dann kam Gottes Gericht. Auch in unserem Leben oder in der Gemeinde kann es so sein. Da kann vieles ganz anders sein, als Gott es will. Und Gott hat Geduld und bewahrt und segnet trotzdem viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und wir denken, so schlimm war es dann doch alles nicht. Aber irgendwann ist Gottes Geduld vorbei. Dann nimmt er seine Hand des Segens zurück. Und dann kommt das Unheil. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Herrn bitten, lass uns nicht leichtfertig umgehen mit unserer Sünde. Lass uns keine Ausreden erfinden. So schlimm war es doch nicht. Die Sünde verharmlosen. Sondern gib, dass wir unsere Sünde von Herzen erkennen und bekennen, dass du uns jeden Tag neu segnen kannst. Der Samuel war sehr traurig. Den seht ihr hier. Ganz alleine steht er vor Gott. Er war traurig, weil Saul nicht Buße getan hat. Er war traurig, weil er den Saul lieb gehabt hat. Das tat ihm sehr weh, dass Gott nun seinen Segen von Saul genommen hat. Da sagte Gott zu ihm: Samuel, traure nicht länger um den Saul. Füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Jasmin, das Horn mit Öl, das kennst du. Das kam letztes Mal schon vor, gell? Was macht der Samuel wohl, wenn er ein Horn mit Öl füllt? Was macht der Samuel wohl, wenn er ein Horn mit Öl füllt? Was hat er letztes Mal gemacht, als er ein Horn mit Öl dabei hatte? Hat es jemanden über den Kopf gemacht, genau dem Saul, als er ihn zum König gesalbt hat. Richtig, genau. Und was soll der Samuel wohl jetzt tun, wenn er wieder ein Horn mit Öl füllen soll? Lassen wir uns überraschen, was passiert. Gott sagt zu ihm: Samuel, geh nach Bethlehem zu Isai. Einen von seinen Söhnen habe ich zum neuen König über Israel erwählt. Nimm eine junge Kuh mit und die bringst du mir zum Opfer dar. Und dann lädst du den Isai mit seinen Söhnen zum Opferfest ein. Und ich werde dir zeigen, wen ich zum neuen König auserwählt habe. So machte sich Samuel auf den Weg. Als er sich Bethlehem näherte, kamen schon ganz aufgeregt die Ältesten der Stadt, ob wir was falsch gemacht haben, ob Gott uns straft, ob Samuel uns zurechtweisen muss. Nein, Samuel beruhigt sie, der Herr hat mich geschickt, um ein Opferfest mit euch zu feiern. Beim Opferfest werden bestimmte Teile des Opfertiers dem Herrn dargebracht als Opfer und mit dem Rest macht man ein großes Festessen und ist fröhlich in der Gegenwart Gottes. Die Ältesten kamen zu diesem Opferfest dazu und Isai kam mit seinen Söhnen auch. Da sehen wir den Samuel links, in der Mitte den Vater Isai und rechts den Ältesten, den Eliab. Den Ältesten ließ er zuerst kommen. Die Ältesten, der Erstgeborene, war immer der Wichtigste damals. Und als Samuel den Ältesten sah, den Eliab, der war auch groß, beeindruckend, da hat der Samuel gedacht, das ist bestimmt ein Superkönig über Gottes Volk. Aber Gott sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Äußeres und auf seinen hohen Wuchs. Denn der Herr sieht nicht das, worauf der Mensch sieht. Und wer kennt jetzt den Merkvers noch? Der kommt jetzt vor. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, 7. Genau da steht's, genau in unserer Geschichte. Das sagte der Herr dem Samuel: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das musste auch der alte Prophet und Priester Samuel auf seine alten Tage noch lernen. Hatte der offensichtlich auch noch nicht richtig verinnerlicht und kapiert gehabt, dass man vor allem aufs Herz eines Menschen achtet. Gott sagte also: Der Eliab, der Erstgeborene, ist es nicht. Da ließ der Isai seinen zweitältesten Sohn suchen. Das ist der mit dem blauen Gewand da vorne auf unserem Bild. Und schon einige dazu. Der Abinadab. Ob er der war, den Gott auserwählt hat? Gott sagte: Nein, den habe ich auch nicht auserwählt. Dem Alter nach ließ Isai nun den nächsten Sohn rufen, der Schamma, aber auch der Schamma war nicht der neue König. 7 Söhne hat Isai zusammenrufen lassen. Die Namen von den anderen sind in der Bibel nicht genannt. Der 4. kam, er war es nicht. Der 5. kam, war es auch nicht. Der 6. kam, jetzt wird's richtig spannend. Viel Auswahl bleibt nicht mehr bei 7. Ob's der 6. ist? Jasmin, meinst du, der 6. war's? Kann man nur raten, wenn man die Bibel nicht genau kennt. War's auch nicht. Dann kam der 7. Was denkt er, was jetzt passiert? Jetzt steht der 7. Sohn Isais vor dem Samuel. Und beim 7. sagt der Herr zu Samuel: Habe ich nicht erwählt. Jetzt ging's dem Samuel genauso wie euch. Der war platt. Es konnte doch nicht sein. Gott hat doch ganz deutlich gesagt, einen von den Söhnen Isais habe ich zum neuen König erwählt. Hat sich Samuel verhört? Alle 7 waren vor Samuel vorbeigegangen. Bei jedem hat der Herr gesagt, der ist's nicht. Was jetzt? Gab es vielleicht noch ein anderes Bethlehem in Israel oder einen anderen Isai? War er an der falschen Tür gelandet? Nein, es gab nur ein Bethlehem und einen Isai. Irrtum war ausgeschlossen. Was war falsch gelaufen? Samuel wundert sich. Dann kommt eine kleine Ahnung in ihm hoch. Wer hat die Lösung? Sind das der Knaben alle? Isai, waren das wirklich alle deine Söhne oder hast du noch irgendwo einen? Der Isai sagte, eigentlich waren es das schon alle. Naja, außer einem. Einer ist noch da, aber das ist der Jüngste, der hütet draußen die Schafe. den kann Gott nicht wirklich gemeint haben, der ist schon noch fast ein Kind. Samuel sagt, aber nichts wie los, schick einen deiner Knechte und lass ihn holen. Wir werden nicht anfangen, das Opferfest zu feiern, bis der auch da ist. Jetzt war Samuel sicher gespannt, nur einer war noch übrig geblieben. Wie sollte der wohl aussehen, der Mann, der ein König nach Gottes Herzen werden sollte? Dann kam er, der Jüngste von den Söhnen Isais. Weiß einer von euch schon, wie der heißt? Das ist der Mann mit der Harfe. Da waren die sieben schon alle vorbei. Der hütete draußen die Schafe. Ihr seht, der hat eine Harfe in der Hand. Kennt ihr einen berühmten Harfenspieler in der Bibel? Die Eltern, die wissen es natürlich, das ist der David. Das ist der Achte, der jüngste Sohn des Isai. Die Bibel sagt, er hatte eine braune Haut, wahrscheinlich weil er so viel draußen war bei den Schafen, hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Als David zu Samuel gebracht wurde, da sagte Gott, auf, salbe ihn. Dieser ist es, ihn habe ich erwählt. Und da seht ihr, wie der Samuel mitten vor dem Isai und vor seinen übrigen Söhnen den David zum neuen König über Israel salbt. Warum hat Gott gerade den David erwählt? David war nicht besonders groß. Hast du eine Vermutung, Jasmin? Ja? Weil er auf den Herrn vertraut hat, ganz genau. David war nicht besonders groß. David war nicht besonders stark. In der Familie des Isai war er so unbedeutend, dass Isai niemals auf die Idee gekommen wäre, dass aus dem mal was Besonderes wird. Dass der mal eine besondere Aufgabe von Gott bekommt. Was mochte Gott an David? David vertraute auf den Herrn, genauso wie es die Jasmin gesagt hat. David hatte sein Herz auf den Herrn gerichtet. Als Hirte hatte David manche Gefahren zu bestehen. Was denkt er, was gab es denn da früher für Gefahren für so einen Hirten draußen auf dem Feld? Anders als bei uns, da gab es Tiere, die gibt es bei uns schon lange nicht mehr. Löwen und Bären. Und weil der David nicht so stark war wie der Simson, war das schon ein gewagtes Unternehmen, wenn so ein Löwe kam und ein Lämmlein griff, dem in den Weg zu gehen und dem das Lämmlein wieder aus dem Maul zu reißen. Aber der David hat es getan, im Vertrauen auf den Herrn. Weil er gewusst hat, so wie ich auf meine Schafe aufpasse, so passt der Herr auch auf mich auf. So steht er mir zur Seite. So wie ich jeden Tag meine Schafe zum Bach führe, zum frischen Wasser, damit die gut versorgt sind und auf die saftigsten Weiden, die ich kenne, so versorgt auch der Herr mich mit allem, was ich brauche. David wusste, dem Herrn kann ich von ganzem Herzen vertrauen. Und das gefiel Gott an David, dass das Herz des David voller Vertrauen auf ihn gerichtet war. Und das ist wichtig auch für uns und unsere Gemeinde, dass unser Herz ganz auf den Herrn gerichtet ist, dass wir ihm vertrauen. Dann wird Gott seine segnenden Hände über uns halten und wir werden seine Hilfe erfahren. Amen.